Hallo Filmfreunde, herzlich willkommen zu einer blauen Stunde extra aus Anlass des 35. X-Ground Filmfests vom 11. bis 20. November in Wiesbaden. Am Mikrofon ist Jutta Schostak und ich begrüße meinen Gast sehr herzlich. Es ist die Leiterin des Festivals, Andrea Wink. Schön, dass du bei uns bist, Andrea, und uns viel erzählen wirst.
Vielen Dank, liebe Jutta, für die Einladung und das mache ich doch gerne.
Schon der Trailer, der vor jedem Film läuft, zieht uns rein. Gesichter von Menschen, die aussehen, als kämen sie aus vielen Weltgegenden. Sie schauen uns an und wir sehen sie an. Also Filme aus aller Welt. Woher genau?
Oh, aus ganz, ganz vielen Ländern. Also natürlich allen voran, aber da werden wir sicher noch drüber sprechen. Unserem Länderschwerpunkt Portugal. Wir haben aber auch Filme im Programm aus, Kasachstan und vielleicht noch ein paar exotische südamerikanische Länder.
Wie immer habt ihr es gut mit uns gemeint und bietet ein pralles Angebot an Spiel- und Kurzfilmen, an Dokumentarfilmen und Videos. Über 150 Filme aus 45 Ländern, 57 Welt-Europa- und Deutschland-Premieren. Es gibt eine große deutsche Auswahl. Es gibt das European Cinema, die American Independence und das World Cinema. Es gibt die X-Ground Youth Days. Und es gibt natürlich wieder einen Länderschwerpunkt. In diesem Jahr ist das Portugal. Und wenn Sie jetzt befürchten, liebe Hörerinnen und Hörer, das Angebot sei ja riesig, wie solle man da bloß durchblicken? Kein Problem, dafür haben wir ja Andrea, die uns jetzt sagt, wo es lang geht. Womit möchtest du anfangen, Andrea? Wahrscheinlich mit dem Schwerpunktthema Portugal.
Ich denke auch, das nimmt den größten Raum ein in unserem Filmprogramm und auch in unseren Nebensektionen wie Extras. Wir werden ja da auch mehr als nur Filme zeigen.
Leg mal los. Wir warten darauf, was du uns zu bieten hast.
Oh mein Gott.
Ein bisschen Butter bei die Fische.
Gerne. Also vielleicht nochmal ganz kurz, wer uns kennt, weiß ja, dass wir jedes Jahr ein Land vorstellen, und zwar in vielen Filmen. Die haben mehr Slots, also Programmpunkte, und neben nur Film gibt es auch noch das sogenannte Rahmenprogramm zu dem Länderschwerpunkt. Wir haben diesmal, ich glaube, insgesamt um die 25 portugiesische Kurz- und Langfilme im Programm. Darunter aber auch ein Blick auf die jüngste erfolgreiche Filmgeschichte, also portugiesische Filme, die jetzt gerade auf der Berlinale, in Locarno, in Venedig waren, und auch mit Alma Viva den portugiesischen Oscar-Beitrag für die Oscars 2023. Wir haben aber auch eine Hommage an eine der bedeutendsten Filmemacherinnen Portugals, das ist Teresa Vilaverde. Wir werden, ich glaube, 4 Langfilme und einen Kurzfilm zeigen. Ich glaube, erstmals in Deutschland, dass man ihr eine Hommage widmet. Und sie hat das portugiesische Kino der 90er und 2000er Jahre geprägt und berichtet in ihren Filmen sehr viel über soziale Spannungen im Land. Wir gucken aber auch gleichzeitig auf den Nachwuchs und haben in 2 Kurzfilmprogrammen interessante Filme, die sozusagen als Block, einmal feministisches Kino, ein Kurzfilm, und einmal geht es um den Verlust der Familie, das Filmemacher und Macherinnen aus Portugal thematisieren. Und ich glaube, da kommen von den 8 oder 9 Kurzfilmen in den beiden Programmen, kommen fast alle Regisseurinnen nach Wiesbaden. Das freut uns sehr.
Portugal hat eine bittere Kolonialgeschichte, die lange nicht aufgearbeitet werden konnte. Ich erinnere mich an den Buchmessenschwerpunkt vor 25 Jahren, das ist schon eine ganze Weile her. Das war damals das große Thema. Was gibt es denn jetzt hier und heute bei euch dazu? Oder spielt das gar keine Rolle mehr, weil die Kolonialgeschichte inzwischen in Portugal aufgearbeitet ist?
Nein, ich glaube, das hat Portugal noch lange nicht aufgearbeitet. Und ich hatte ja eben schon mal Teresa Vilaverde erwähnt. Und sie hat einen wunderbaren Film gemacht, Am Ende der Kindheit. Ich muss mal ganz kurz bei den vielen Titeln, dass ich auch nichts Falsches sage. Am Ende einer Kindheit, Entschuldigung, von 1991. Da geht es nämlich genau darum, dass ein Vater, nachdem er im Kolonialkrieg in Angola war, nach Hause kommt und sich nicht mehr zurechtfindet. Also das, was wir jetzt heute kennen aus den Traumata der jüngeren militärischen Auseinandersetzungen in der arabischen Welt, wurde da schon 1991 thematisiert. Aber wir haben auch Filme von 2022, wie Jack's Ride zum Beispiel, wo es auch darum geht, dass er als alter Mann zurückkehrt, obwohl er Migrant in den USA war, um sein Glück versuchte. Und er kann eigentlich gar nicht gepflegt werden, außer von Menschen, die quasi aus den früheren Kolonien nach Portugal gekommen sind, weil alles andere nicht bezahlbar ist.
Was erfahren die Zuschauer über Portugal, wenn sie alle 25 Beiträge gesehen haben?
Eine gute Frage. Also ich glaube, sie erfahren auf jeden Fall, dass Portugal ein höchst diverses Land ist, dass die Filmschaffenden wirklich sehr experimentierfreudig sind im Erzählen. Die Themen sind weit gefächert. Ich habe ja eben schon mal 2, 3 erwähnt. Aber es gibt auch eine Vermischung der Gattungen, was ich ganz spannend finde. Es bleibt nicht strikt bei einem fiktionalen, also einem Spielfilm oder einem Dokumentarfilm. In vielen Filmen vermischen sich diese Formen. Also was eigentlich gerade auch ein bisschen en vogue ist im Kinogeschehen weltweit.
Und inhaltlich, kannst du dazu noch was sagen?
Genau, wir hatten das mit dem Thema, dass einige den Kolonismus aufarbeiten. Wir haben natürlich auch unser Eröffnungsfilm Irrlicht zum Beispiel. Der thematisiert auch unter anderem den Klimawandel, die Abholzung der Wälder, was natürlich auch was mit Brasilien zu tun hat, was wir ja gerade mitkriegen nach der Wahl. Hoffentlich ändert sich das da jetzt bald, nachdem Lula ja gewonnen hat. Schauen wir mal. Aber das sind auch alles Weichen, die durch eine verfehlte Kolonialpolitik gestellt wurden. Ja. Und aber das wird sozusagen dort augenzwinkernd als Musical aufgegriffen. Und es geht um die transformierende Kraft der Liebe. Also die Filmemacher haben ein Geschick, etwas auch poetisch umzuwandeln, was sehr schön ist, dass man da nicht nur bei dem ernsthaften Thema bleibt.
Und kriegt man, wenn man viele Filme gesehen hat, auch ein Gefühl für das Land? Also müsste man eigentlich, ne? Ja. Wie würdest du das beschreiben?
Das ist schwierig. Also gerade für mich ist es besonders schwierig, weil Portugal ist eins meiner als Touristin Lieblingsurlaubsländer. Wir fahren fast jedes Jahr nach Portugal. Ich kann gar nicht genau sagen, ob ich ein Gefühl für das Land habe. Ich fühle mich da einfach wohl. Und ich glaube, die Filme sind sehr ehrlich. Ich glaube, das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass die Menschen eigentlich sehr ehrlich sind und auch nett und zuvorkommend und man fühlt sich dort einfach wohl.
Ein üppiges Rahmenprogramm begleitet das Filmangebot in der Villa Clementine, im Nassauischen Kunstverein, im Murnau Filmtheater. Was passiert denn dort?
Also um nochmal auf Angola, was wir ja vorhin schon kurz erwähnt haben mit dem Film von Villa Verde. Wir haben sogar 2 Veranstaltungen im Rahmenprogramm, die sich genau damit nochmal beschäftigen. Es wird einen Vortrag geben von Ulrich Fehling von Amnesty International am Montag, den 14. um 19 Uhr im Murnau, kann ich nur empfehlen. Und da geht es nämlich um die Situation im Angola jetzt, also nach den Wahlen im August und was das alles vorher für Auswirkungen hatte, wie mit dem Land umgegangen war. Und dann hat die Videokünstlerin Monika de Miranda ein Videokunstwerk, das läuft im Nassauischen Kunstverein, startet am 11.11., genau wie unser Festival. Und es läuft bis Januar 2023 und heißt Path to the Stars. Und dort thematisiert sie auch, was in dem Bürgerkrieg, in dem Kolonialkrieg in Angola passiert ist.
Also Clementine, Kunstverein Murnau.
Clementine habe ich noch nicht.
Hast du noch nicht irgendwas? Ich habe gedacht, irgendwas fehlte doch noch.
Ja, und ich habe das Murnau nochmal. Aber bei der Clementine wird es, es freut uns sehr, dass wir zum allerersten Mal mit dem Förderverein vom Literaturhaus zusammenarbeiten, die nämlich die Lesung organisiert haben. Aber wir lieben dich von Alfonso Reis Cabral. Das ist der Autor und der hat, ich glaube, mit dem Buch 2019, ich darf nicht lügen, oder 20, den großen portugiesischen Literaturpreis gewonnen. Und lesen wird aber ein Wiesbadener Schauspieler, weil das Publikum dort natürlich eher Deutsch versteht als Portugiesisch. Aber wir hoffen noch, dass wir Alfonso dazuschalten können. Er musste uns nämlich leider absagen, aber er hat einen super wichtigen Grund. Er heiratet an dem Samstag vor der Lesung und ist auf Hochzeitsreise. Vielleicht schaffen wir es aber, dass er sich da ein paar Minuten freinimmt, um das Publikum zu begrüßen. In Wiesbaden sein wird aber der renommierte, kann man schon sagen, er schreibt für Spiegel, er fotografiert für Spiegel und so weiter, Fotograf Gonçalo Fonseca, der im Murnau im Ausstellungsraum dort eine Fotoausstellung präsentieren wird, A Tale of Two Cities. Und Gonçalo kommt auch schon direkt zur Eröffnung, wird die Hängung selbst übernehmen und das kann man dann die eine Woche, während wir im Murnau zu Gast sind, vom 12. bis 19.11. anschauen.
Damit haben wir den Schwerpunkt dieses Jahres in gebotener Länge erörtert und fragen jetzt naja, nach dem Schwerpunkt des nächsten Jahres, das muss schon sein, der aus organisatorischen Gründen bereits feststeht. In welches Land geht es nächstes Jahr und warum?
Ich darf noch kurz verraten, es sind nicht die organisatorischen Gründe, es sind die Anträge, die wir stellen müssen beim Land Hessen zum Beispiel. Das müssen wir immer anderthalb Jahre vorher quasi schon machen und dann müssen wir uns quasi festlegen.
Für mich
hat auch organisatorisch.
Für mich firmiert das unter Organisation,
okay, klar. Bei uns formiert das eher über Mittelgewinnung oder Förderung. Es wird Chile sein. Wir gehen diesmal nach Südamerika und wir fanden Chile auch ein sehr spannendes Land, wenn ich das noch kurz ausführen darf.
Bitte, bitte.
Hat ja nun auch ähnlich wie in, also Portugal hat ja alle, wie wir wissen, auch eine Diktaturgeschichte. Es gab die Nelkenrevolution, es gab aber eigentlich der Druck des Militärs, dass die Ausgaben zu teuer waren und man zu viele Soldaten in dem Kolonialkrieg in Angola verloren hat, dass das Ende sozusagen einläutete der Diktatur in Portugal. In Chile waren ja auch irgendwann erstmal die Linken mit dem berühmten Vater der Autorin Allende an der Macht.
Onkel, Entschuldigung.
Danke. Bis 1973 die Diktatur Pinochets dort für 15 Jahre eingezogen ist und sich an der Macht hielt. Und auch dort dauert die Aufarbeitung der Verbrechen, die dort passiert sind, immer noch an. Und die jüngsten Entwicklungen waren ja, dass es eigentlich zu friedlichen, also zu Protesten, aber die doch einigermaßen friedlich waren, 2019 wurden, also durch einen profanen Grund, es wurden die U-Bahn-Preise erhöht und auf einmal gingen die Menschen in Chile auf die Straße und haben gegen die soziale Ungerechtigkeit im Land demonstriert. Und da ist was in Bewegung, was aber auch nicht wieder niedergeschlagen wurde durchs Militär oder so. Also insofern beobachten wir Chile sehr aufmerksam und wir freuen uns natürlich, dass auch Chile von sich reden gemacht hat in der jüngeren Filmgeschichte. Also in den 2010er Jahren gab es die berühmten Filme Gloria von Sebastian Lelio, das spreche ich immer falsch aus, und No von Pablo Larrain, der nun mittlerweile sehr bekannt ist, weil er auch oft in den USA dreht und ein gefragter Regisseur ist. Weltweit, er hat auch hier gedreht. Und besonders beeindruckend sind aber von dem großen Dokumentarfilmer Patricio Guzmán die Filme und die arbeiten wirklich das Verbrechen der Diktatur auf.
Das können wir uns nicht merken bis nächstes Jahr.
Ja, ich komme dann gerne nochmal.
Ja, aber wir wissen jetzt Bescheid, worum es geht. Und das ist schon mal interessant, können wir uns schon mal vormerken. Und wir gehen jetzt zurück zu Portugal. Und zwar ist jetzt Zeit für Musik. Und da Portugal im Ex-Ground-Länderfokus steht, widmen wir unsererseits unsere Musikauswahl genau diesem Land. Hören Sie jetzt ein Lied, das noch heute in Portugal starke emotionale Bedeutung hat. Es ist Grandola Vila Morena von José Afonso. Warum diese Bedeutung? In der Nacht vom 24. auf den 25. April 1974 sendete der katholische Rundfunksender Radio Renascenza dieses Lied. Grandola, braungebrannte Stadt, Land der Bruderschaft, die Menschen sind es, die am meisten befehligen in dir, o Stadt. Das war das vereinbarte Zeichen für den Beginn des Aufstands gegen die Diktatur Salazars. Als die Soldaten um 5:30 am Morgen durch die Avenida da Liberdade ihre ersten Ziele in der Hauptstadt ansteuerten, säumten schon Tausende von Menschen die Straßen. Sie liefen neben den Armeefahrzeugen her und jubelten den Befreiern zu und schmückten mit roten Nelken die Uniformen der Soldaten und deren Gewehrläufe. Nach den Blumen erhielt die Revolution den Namen Nelkenrevolution. Knapp 18 Stunden nach der Ausstrahlung des Liedes war eine der ältesten Diktaturen Europas gestürzt. Damit gingen 48 Jahre der Verfolgung und Verbannung, der Unterdrückung und Ausbeutung, der Zensur und der Folter zu Ende. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und einer Extra-Ausgabe zum Ex-Ground-Filmfest. Bei uns ist Andrea Wink. Da euer Programmangebot, wie gesagt, sehr üppig ist, können wir hier nur einige Schwerpunkte setzen. Und deshalb kommen wir jetzt zu den Youth Days. 20 internationale lang, 6 Kurzfilme aus 11 Ländern. Um welche Filme geht es?
Ja, wir haben immer einen internationalen Langfilmwettbewerb. Da sind dieses Jahr 6 Filme vertreten. Aus Italien kommt A Girl Returned. Das stellt auch der Regisseur Giuseppe Bonito direkt bei der, ist quasi die Eröffnung, am Samstag, den 12. November um 17.30 Uhr in der Caligari-Filmbühne vor. Vielleicht 2, 3 Sätze kurz dazu, weil der uns sehr, sehr beeindruckt hat. Ein Mädchen kommt zu seiner Ursprungsfamilie zurück. Sie ist sozusagen als Baby an eine entfernte Verwandte, die keine Kinder bekommen konnte, weggegeben worden, wuchs dort sehr reich am Meer auf und landet jetzt bei einer wirklich heruntergekommenen Farm, wo man sich die Betten teilen muss als Geschwister und wird sozusagen in eine harte Realität zurückgeworfen. Ein sehr, sehr beeindruckender Film. Man kann sich das gar nicht vorstellen eigentlich. Wir waren interessant, es beruht auf einer wahren Geschichte. Wir sind sehr gespannt, was Giuseppe uns da alles nochmal zu seinen eigenen Recherchen erzählen wird. Dann haben wir, ich habe ja vorhin schon mal Kasachstan erwähnt, wir haben einen Beitrag von Balaban, heißt der Film, von Asilu Onaran aus Kasachstan, und da geht es um eine Liebesgeschichte zwischen zwei jungen Mädchen, die beide HIV-positiv sind. Das ist auch etwas, was sehr unterschätzt wird. Wir kriegen das hier kaum mit. Das scheint dort nicht sehr selten zu sein, dass Kinder quasi durch die Eltern übertragen HIV-positiv sind. Fanden wir ein wichtiges Thema, mit dem wir auch also unsere Jugendlichen gerne konfrontieren. Genauso wie der rumänische Beitrag Metronom von Alexandru Belch. Da geht es noch um einen Politthriller. Quasi eine Abiturientenklasse versucht, freies Radio zu installieren zu Zeiten von Ceausescu. Und wir sehen, wie dieser Apparat der Securitate greift. Es ist wirklich, das können wir uns hier gar nicht mehr vorstellen, und fand es extrem wichtig, dass man auch Filme zeigt, wie man merkt, dass Jugendliche einfach in einer unfreien Gesellschaft aufwachsen und was dann passiert. Und es ist schon, ja. Man sieht nichts Schlimmes, aber es ist einfach heftig, ja. wie quasi, was für uns normal ist, dort mit Gefängnis und sonstigen Androhungen.
Ja, greift. Unbedingt. Das sind schon drei sehr beeindruckende Themen und wichtige Themen. Und dann wissen wir das schon mal. Und wir können auch, was wir nicht wissen, können wir übrigens in dem sehr guten Programm nachgucken, das gedruckt vorliegt und sehr übersichtlich ist. Lob, Lob, großes Lob.
Das nehmen wir gerne an, und zwar alle, die daran gearbeitet haben, das ganze Team.
Dann gibt es noch den internationalen Jugendfilmwettbewerb. Ist dazu noch etwas Wichtiges zu sagen?
Das waren ja jetzt die Langfilme dort. Ja. Wir haben aber auch, da wir ja ein Festival sind, was sich auch dem Kurzfilm verschrieben hat, wird es auch vor jedem dieser Langfilme einen Kurzfilmwettbewerb geben. Und über die Preise für den besten internationalen Kurzfilm wie den besten internationalen Langfilm entscheidet auch unsere diesjährige Jugendjury. Also das ist ja nicht eine Veranstaltung, die wir nur so machen, sondern wir wollen ja auch zusammenarbeiten mit Jugendlichen, sie dem Film näher bringen. Und wir haben 5 ganz tolle junge Menschen gewonnen, und ich bin ganz gespannt, wie sie dann auch lange diskutieren werden, wenn Regisseure oder Regisseurinnen anwesend sind, mit denen direkt nach dem Film untereinander. Die werden auch betreut von einer Sozialpädagogin, und die werden uns dann bei der Preisverleihung am 20.11. sagen, welche ihre Favoriten sind.
Was beschäftigt die Jugend denn in der aktuellen Filmsaison? Gibt es häufig wiederkehrende Themen?
Also das waren ja jetzt schon mal 3 ganz unterschiedliche Sachen, die ich noch erwähnt habe, aber auch in den Kurzfilmen kommt es mir noch so ein bisschen. Also ich glaube, so dieses Verlorensein einer Generation ist sehr oft thematisiert. Also dass man nicht so genau weiß, wo sein Platz ist, ist natürlich normal, weil das ist sozusagen das Coming of Age und Erwachsenwerden, dass man seinen Platz irgendwo findet oder versucht, sich zu definieren. Allerdings, wenn die Umstände erschwert werden, wenn man in gewaltbereiten Elternhäusern aufwächst, wenn man sozusagen in so toxische Männlichkeit gefragt ist in der Umgebung, weil da schon Gewalt herrscht, ist der Weg nicht einfach, da rauszukommen. Oder wir haben einen deutschen Spielfilm Performer von Oliver Grüttner, da wissen wir gar nicht genau, wie das ausgehen wird. Das ist eher eine Sprachlosigkeit, in dem sich der junge Mann befindet oder der junge Teenager. Und wer weiß, zu was für Schlüssen es führt, weil er nicht ankommt in der Schule oder das Gefühl hat, keine Freunde zu haben und sich dann auf Videospiele fixiert. Also auch ein Thema, was immer noch aktuell ist, leider. Und dann natürlich Videospiele, Social Media. Wir haben einen Film bei uns im Programm, da geht es genau um sowas, diese Influencerin, die dann irgendwie denken, oder wahrscheinlich tun sie es auch, dass sie eigentlich nichts anderes mehr tun, als sich selber in eine mediale Welt zu stellen, die andere Medien sind, als die wir kennen, Jutta. Das ist dann ich meine, Instagram ist das, was uns beiden noch bekannt ist, TikTok oder was es immer noch alles gibt, und sie dadurch Produkte bewerben und schon ganz schnell reich werden. Allerdings ist das fast wie eine Sportlerjugend, die haben keine Freizeit mehr.
Ich habe den Trailer gesehen und Ausschnitte, nicht den ganzen Film, aber ich habe ja meinen Augen kaum getraut, was da los ist. Das ist so interessant, das ist ein Dokumentarfilm, kein Spielfilm, und das ist das Spannende daran, dass es ein Dokumentarfilm ist. Sie ist 14 Jahre alt und hat angefangen, Selfie-Videos zu posten und hat jetzt unzählige Follower, und das ist unglaublich, ja, ich fange schon an zu stottern, weil ich das so unglaublich finde. Auf jeden Fall ist dieser Film sehr erhellend. Nur eine Frage jetzt, er wird im Rahmen einer Schulaufführung gezeigt. Kann man den denn trotzdem sehen?
Die Schulklassen können ihn sehen. Das ist leider immer noch durch diese Auswirkungen, was die Planung in den Kinosälen betrifft, wird das vom Medienzentrum veranstaltet. Und das bedeutet, dass nur angemeldete Schulklassen, die werden nach einem System verteilt, damit sie nicht nebeneinander sitzen, weil wir in Wiesbadener Kinos ja immer noch Social Distancing haben. Das heißt, es ploppt immer ein Sitzplatz auf, wenn man gebucht hat. Und das ist mit diesen Horden, also nicht Horden, Entschuldigung, mit den Klassengrößen muss das genau organisiert werden. Aber der Film hat schon Kinostart. Es wurde auch in den, wie heißt die Kultur, du musst mir kurz helfen, wie auch eben schon mit dem Fehler mit Alientes Vater, also Onkel natürlich. Was gibt es immer nach den Tagesthemen am Sonntag? Ich bin gerade ein bisschen blockiert.
Ja, irgendein Kultursendung.
Und da war ein Riesenbericht über Girlgang. Ja. Und der wird mit Sicherheit auch noch hier in die Kinos ganz normal kommen. Und ich denke, dass wir ihn als Ex-Grund-Jugendfilm des Monats auch nochmal zeigen werden.
Aha, wunderbar. Denn dann kann man ihn in unserem Lieblingskino Caligari angucken. Und das ist meine Empfehlung. Ich habe sonst keine Ahnung, was ihr sonst noch zeigt. Aber das, da bin ich schon wirklich sehr, sehr animiert. Unsere Youngsters sind auch dabei. Im Wiesbadener Jugendfilmwettbewerb haben einheimische 12- bis 18-jährige Regietalente die Chance, ihre Werke zum ersten Mal auf der großen Leinwand zu präsentieren, heißt es bei euch. 7 Stücke sind zu sehen. Welcher Art sind die denn? Kennst du die schon? Oder ist das eine große Überraschung?
Nee, ich lasse mich da tatsächlich auch überraschen, weil für das Segment des Wiesbadener Jugendfilmwettbewerbs und der Justiz ist bei uns der einzige Mann im Festival-Organisationsteam, der Gerald Pucher, zuständig. Und ich habe die Filme noch nicht gesehen. Ich gucke die mir auf großer Leinwand an, aber es sind 7 Stück.
Prima. Lassen wir uns alle überraschen. Und ich komme zu einer wichtigen Frage. Also da ist die Jugend präsent, also in Filmen ist sie präsent und auch, jetzt haben sie auch mitgemacht, zeigen Filme und so weiter. Man hört immer wieder, dass die Jugend nicht ins Kino geht. Deswegen die zentrale Frage an dich, Andrea. Kannst du mir was dazu sagen? Wie bekommt man die Jugend ins Kino?
Tja, man muss, glaube ich, einen langen Atem haben. Natürlich nicht so lange, dass die Jugend keine Jugendlichen mehr sind oder immer wieder neu ansetzen. Wir versuchen das natürlich auf verschiedenen Kanälen. Wir haben einen extra kleinen Flyer gemacht, wo nur die Youth Days beworben werden. Die fahren auch in den Bussen, wo die Schüler und Schülerinnen mit zur Schule fahren, dass man sich die leicht und einfach barrierefrei nehmen kann, sich das Programm anschauen. Wir machen natürlich eine Social-Media-Strategie. Das ist dann nicht auf Facebook, weil ich glaube, da sind die Jugendlichen nicht mehr, sondern auf anderen Kanälen und versuchen so Werbung zu machen. Und ich glaube, viele, die, wenn sie das erste Mal ins Caligari kommen, da laufen ja alle Programme aus den Youth Days, dann merkt man, glaube ich, dass das doch ein gewisser Unterschied ist, als etwas ganz schnell unkonzentriert auf seinem Handy anzuschauen. Und viele können wir dadurch gewinnen, denke ich. Man muss halt den ersten Schritt schaffen ins Kino.
Du hast Kinder. Wie sind denn deine Kinder ins Kino gegangen? Wie hast du denn deine Kinder ins Kino bekommen?
Oh, ich glaube, für die war das relativ normal. Und ich meine, die sind jetzt alle schon erwachsen und über 20. Aber meine Tochter, die war gestern zum Abendessen, erzählte mir auch, sie war gestern gerade im Kino, vorgestern. Genau. Also sie gehen auch noch ins Kino. Es hat sie nicht sozusagen dann zum Gegenteil verleitet.
Also du musstest sie nicht bestechen mit Gummibärchen oder Schokoladen oder so?
Eigentlich nicht, nein. Die haben sich, nein, die wissen das sehr zu schätzen, dass es was Besonderes ist, in einem Raum gemeinsam mit anderen Menschen auf einer großen Leinwand sich auf einen Film einzulassen. Den kann man nämlich anders beurteilen, als wenn man das auf einer kleineren Leinwand sieht. Oder Fernseher oder Monitor.
Das ist wohl wahr. Jetzt wieder Musik. Astrud Gilberto und Stan Getz mit einem Liebeslied. Corcovado. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und Andrea Wink, der Leiterin des Excorn Filmfests. Besonders interessant finde ich immer die Einblicke in fremdes Filmschaffen, das heißt Filme aus weniger sichtbaren Filmnationen. In diesem Jahr bei euch Produktionen aus Myanmar, Kasachstan, Katar, Zypern und Chile. Mindestens 3 Länder stehen derzeit ja im Fokus der Nachrichten. Was zeigen uns die Filmemacher aus diesen Ländern? Was bewegt dort die Macher und Produzenten?
Ja, wir haben aus Myanmar eigentlich, das ist der Dokumentarfilmpreisgewinner der Berlinale, den Film Myanmar, Entschuldigung, ich muss gerade ein bisschen meinen Lutschbonbon zur Seite schieben, Diaries.
Dein Lutschbonbon.
Ja, ich neige manchmal dazu zu hüsteln, das wollte ich jetzt nicht. Also Myanmar Diaries und da gibt es keine Regieangabe, weil das Aktivistinnen sind, die dort quasi die Geschehnisse gefilmt haben. Wir hören ja in letzter Zeit leider gar nichts mehr, was ich eher fast bedenklich finde.
Ja, Aung San Suu Kyi ist nochmals verurteilt worden. Ja.
Das haben wir noch gehört, aber am Anfang, und diese Bilder sind wirklich, wirklich, wirklich sehr beklemmend, aber wir haben uns auch lange entschieden, ob wir das zeigen können, aber wie gesagt, es ist der Dokumentarfilmpreis der Berlinale. Es gibt ein holländisches Team von Producern, die das sozusagen organisiert haben. Und wir haben sogar auch noch einen Vorfilm, der auch passend ist, auch eine holländisch-myanmarische Koproduktion, dass das nochmal etwas langsamer als eigener Film mit einer Regieangabe auch nochmal dokumentiert. Wir haben sozusagen ein Myanmar-Package, wenn man sich da nochmal einsehen möchte in die Geschehnisse und Entwicklungen und was das für die Bevölkerung dort bedeutet. Das wird dort sehr deutlich.
Ja.
Dann haben wir
Ja.
Katar ist eine Koproduktion. Das ist eigentlich noch ein palästinensischer Film, Mediterranean Fever, den wir noch im Programm haben. Da geht es um die Wohnsituation und die Arbeitssituation von Palästinensern am Meer. Das mag jetzt auf den ersten Blick etwas so alltäglich klingen, aber der Film nimmt extreme Fahrt auf, dass man merkt, wie man überhaupt dort nur existieren kann, ob man kriminell werden muss oder ob man es überhaupt noch ertragen kann, in Palästina versuchen, ein normales Leben zu führen. Ist schon also sehr beeindruckend, der Film.
Ja, also von Katar, darum geht es nicht.
Katar ist eins der vielen Länder, die Geld geben. Das heißt, die werden halt meistens als erstes oder zweites genannt, wenn es eine Koproduktion ist.
Ja, aber natürlich jetzt interessant, gerade
wegen
der WM, ja.
Aber Fußballfilme haben wir, glaube ich, kurz nachdenken, keinen im Programm. Nee. Wir haben aber noch Filme aus dem Iran, und das ist etwas, was mich dieses Jahr natürlich sehr berührt. Du hast es ja vorhin erwähnt, dass einige Länder ja gerade durch die Nachrichten gehen und da bricht es ja nicht ab. Man bekommt ja jeden Tag noch Meldungen, was mit den Demonstranten passiert.
Aber das sind keine kleinen Filme. Also damit haben wir das abgeschlossen. Ja, okay. Diese aus unbekannten Ländern. Iran ist ja ein bekanntes Land mit seinen Filmproduktionen. Aber mach da weiter. Also wir kommen sowieso jetzt zu dem Stichwort politische Filme. Also Iran.
Okay, dann können wir den Iran direkt einlocken. Also wir zeigen dieses Jahr zwei Spielfilme aus dem Iran. Holy Spider ist eigentlich eine dänische Produktion, geht für Dänemark auch an den Oscar-Start, ist aber komplett dort gedreht worden und sind iranische Darstellerinnen. Und der Film ist auf Farsi und er spielt natürlich im Iran. Es geht um Morde an Prostituierten in einer sehr religiösen Gegend und Stadt, und eine Journalistin versucht, das aufzuklären. Die Hauptdarstellerin hat auch in Cannes den Preis für die beste Darstellung mit ihrer Leistung gewonnen. Und wir freuen uns aber sehr, dass wir zwei iranische Darsteller aus dem Film am Samstag, den 12. November, auch im Caligari zu Gast haben werden. Nämlich der in Anführungsstrichen Böse im Film, also der Serienkiller, wird kommen. Das ist der, ich muss die Namen da wirklich alle noch mal ein bisschen kurz nachlesen. Ich weiß nur, das ist der Mehdi. Ich mache es jetzt einfach mal kürzer. Wir müssen die ja nicht alle genau aussprechen. Und Sina, das ist der Polizist, den die Journalistin begleitet. Die werden beide da sein und wir sind sehr gespannt auf das Gespräch im Anschluss. Dann gibt es einen sozusagen wiederkehrenden Gast im zweiten Langfilm. Der hatte auch Premiere bei der Berlinale. Das ist Until Tomorrow von Ali Asghari. Wir hatten vor Jahren mal den iranischen Länderschwerpunkt Und da war Ali noch mit einem Kurzfilm vertreten. Jetzt freuen wir uns sehr, dass wir seinen Langfilm zeigen können. Und da geht es auch um das Problem, dass eine junge Mutter ihr Baby verstecken muss, denn sie ist alleinerziehend und ihre Eltern kommen sie besuchen. Sie arbeitet in einer anderen Stadt und die wissen gar nicht, dass ihre Tochter, das wäre ja Schande, ein Kind hat. Und der Film zeigt quasi in Echtzeit die Probleme, wie sie es versucht zu schaffen, ihr Baby irgendwo in Schutz zu bringen. Sehr beeindruckend, der Film. Und dann haben wir wieder ein iranisches Kurzfilmprogramm, wo auch einer der Regisseure es geschafft hat, herzukommen. Es ist alles nicht ganz so einfach, wie Sie sich vorstellen können im Moment. Also wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir 4 sozusagen Vertreter von dem iranischen Film in Wiesbaden haben werden.
Und hast du noch weitere politische Filme im Angebot?
Wir haben natürlich politische Filme im Angebot, zum Beispiel Una Femina. Das ist ein Film, wo sich eine Frau aus den Strukturen der Mafia in Kalabrien löst und natürlich dafür dann auch sozusagen Stellung beziehen muss. Das ist ja das Schwierige. Man muss ja aufstehen und sozusagen gegen diese Unterdrückung, Gewalt und sowas ankämpfen. Dann haben wir natürlich, das ist immer so eine Vermischung zwischen Politik und vielleicht auch Klimawandel, Zukunftsthemen. Also für mich gehört das auch eigentlich zusammen. Wir haben einen wunderbaren Film, A Taste of Whale. Da geht es um die Walfangerei und die Aktivisten, die dann sozusagen auf die Insel fahren und das verbieten wollen, dass traditionell die Wale gefangen werden. Was auch nicht schön aussieht, wenn man die Bilder sieht, wie die gefangen werden. Also das sind für mich auch politische Statements, dass man natürlich dann da demonstriert.
Klar.
Dann überlege ich gerade mal, wir haben, also man sagt ja immer alles
ja, du brauchst
ist
nicht.
Politisch.
Ja. Ich komme mal zu meiner nächsten Frage, auch aktuelle auf meiner Aufmerksamkeitsliste, also was mich besonders interessiert, ne, stehen eben auch besonders aktuelle und zwar politische oder Zeitgeist-Themen. Was sind aus diesem Blickwinkel Themen und Tendenzen? Kann man die da raus extrahieren oder siehst du da keine direkten Tendenzen?
Also Themen und Tendenzen ist als allgemein natürlich bei unterschiedlichen Ländern und woher die Filme auch kommen, manchmal ein bisschen schwierig zu fassen. Also wie gesagt, aktuell ist natürlich die Sachen, die sich um unser Klima und um unsere Lebenssituation drehen, wie eben erwähnt, der Dokumentarfilm A Taste of Whale, auch unser Eröffnungsfilm Irrlicht, was ich vorhin schon mal erwähnt hatte, geht dieses, wie ich finde, für uns eigentlich alle aktuellste Thema an. Dann gibt es aber natürlich noch Probleme in Ländern, die uns vielleicht auch ein bisschen fern sind, wie beim Blau des Kaftans, dass man in der arabischen Welt, in Marokko, sich natürlich nicht einfach zu seiner Homosexualität bekennen kann, sondern quasi, ich will jetzt nicht sagen, eine Scheinehe seit über 20 Jahren führt, aber halt das macht, was von einem gesellschaftlich erwartet wird. Und das macht auch übrigens dass der Frauenfilm Queens. Das ist eine Art Road-Movie, wo eigentlich Frauen versuchen, irgendwie in diesen nordafrikanischen Ländern ihr eigenes Leben selbstbestimmt zu führen. Es wird nicht so ganz gut ausgehen, aber man sieht zumindest, dass da schon um sie herum eine reine Männergesellschaft herrschte.
So, das waren jetzt wieder viele Tipps. Die wollen wir uns jetzt mal setzen lassen und hören wieder Musik. Nuno Ribeiro besingt Graue Tage. Den Text verstehe ich nicht, nur ein Wort, nämlich Sentiment. Es geht also ums Gefühl. Worüber wir uns beim alljährlichen Wiesbadener Fernseh-Krimi-Festival immer wieder unterhalten, ist das Thema Gewalt, von der man gerade in den letzten Jahren immer mehr und mehr sieht. Wie ist das denn in eurem Programm, frage ich mich. Welche Rolle spielt denn da die Gewalt?
Ja, gute Frage. Also wir suchen natürlich nicht explizit Filme aus, die gewaltverherrlichend sind oder die viel Gewalt zeigen. Das ist natürlich nicht unser Interesse. Aber natürlich kommt man bei einigen Filmen, bei ihren Themen nicht umhin, dass dort auch Gewaltszenen gezeigt werden. Ich hatte ja vorhin kurz den Una Femina bereits erwähnt, den Film, wo sich Rosa quasi aus den Fängen der Mafia in Kalabrien befreit. Und ja, in dem Film wird natürlich filmisch fiktional Gewalt, das ist natürlich nicht echt, das wissen wir alle, aber da gibt es natürlich Gewaltszenen, ja. Ich finde auch, dass das Abschlachten der Wale bei dem Dokumentarfilm, das ist dann nun mal zu sehen, das ist auch ein Akt der Gewalt, aber der findet halt statt. Und was wir in den Myanmar Diaries sehen, ist jetzt nicht, dass sich da das Militär freundlich verhält. Ja?
Das ist natürlich alles Gewalt und so ist das Leben. Worüber immer diskutiert wird, eben im Fernsehkrimi-Festival oder bei den vielen Krimis, die man zu sehen bekommt, die Gewalt, um der Gewalt willen, viel Action und Drama, weil offenbar viele Leute das gerne sehen. Nun, das ist natürlich ein ganz anderer Ansatz. Ne? Und das ist bei euch nicht der Fall. Also es gibt keine großartigen Prügeleien bei euch in euren Filmen.
Ich hoffe nicht. Also ich meine, du beschreibst ja wahrscheinlich damit auch ein bisschen das Tarantino-Kino, wenn du das dann negativ sehen möchtest. Es gibt Leute, die amüsieren sich darüber, weil sie das sehen, dass das natürlich eigentlich eine Satire ist, wie Gewalt gezeigt wird.
Ja, den nehme ich natürlich aus.
Okay, weil wir haben einen Film, der heißt Working Class Hero. Das ist so ein bisschen nicht in seinem Stil gedreht, aber da passieren auf einer Baustelle natürlich lauter Unglücksfälle. Und ja, also man sieht dann natürlich, dass da einige Leute erschlagen werden und es nicht schaffen bis zum Ende des Films. Aber es ist auch noch eine Komödie, eine sozialkritische.
Ja, Komödie ist gut. Komme ich gleich zu meinem nächsten Stichwort, nämlich das Kontrastprogramm zu all diesen schlimmen Themen, die du gerade auch genannt hast, nämlich der Unterhaltung. Wer sich unterhalten möchte, lachen will und mal für 2 Stunden nichts von dem Elend der Welt hören möchte, was habt ihr denn in dem Bereich zu bieten?
Also wir haben jetzt keine Stan and Laurel-Komödien im Programm.
Das wäre ja noch schöner.
Ja, genau. Aber wir haben einen wunderbaren Film aus Tschechien, der heißt Somewhere Over the Chemtrails. Also da geht es um die Verschwörungstheorien auf dem Land und wie das eine Dorfgemeinschaft, also hauptsächlich spielt es unter Feuerwehrmännern, lustigerweise wie beim Eröffnungsfilm, verändern kann. Aber es ist wirklich eine Art von Humor, wo ich konnte kaum aufhören, in mich weiter reinzulachen, wie ich das sehen musste. Also musste, durfte, Entschuldigung. Das wäre jetzt so von den Filmen, die wirklich lustig sind, mein absoluter Tipp. Läuft am 18. Freitags, auch im Caligari. Ich habe nur Caligari-Tipps. Ich muss mir, glaube ich, noch mal was vom Mona aussuchen.
Ja gut, bleiben wir noch mal bei der Unterhaltung. Du hast jetzt einen Film genannt. Ich habe aber gerade am Anfang erzählt, dass ihr über 150 Filme im Angebot habt. Da wird es doch mehr als einen geben?
Ja, natürlich gibt es mehr als einen. Es gibt natürlich bei den 150 Filmen nicht nur 150 Langfilme. Ja. Wir haben natürlich auch so rund um die 90 Kurzfilme im Programm. Und natürlich ist man gut beraten, wenn man einmal in unser Kurzfilmprogramm Best of Shorts, das sind unsere Lieblingskurzfilme, geht. Also da garantiere ich, dass man wirklich, das spielt im Murnau, super, gleich am ersten Samstag, jetzt kann ich nochmal Werbung für unsere andere Spielstätte machen, im Murnau Filmtheater, am 12.11. um 15 Uhr. Das sind wirklich unsere Lieblingskurzfilme, die wir weltweit gesehen haben oder auch eingereicht bekommen haben. Und natürlich das Highlight am Ende, am letzten Festivaltag, der Deutsche Kurzfilmwettbewerb. Da kann man auch das ein oder andere Mal herzlich lachen.
Ja, dann ist es ja gut. Nochmal Zukunftsthemen. Wolltest du dazu noch was sagen?
Ja, ich hatte ja gesagt... Wie wollen wir leben? Also wie gesagt, es geht um die Aktivisten, die Themen, die aufgegriffen werden in Irrlicht, in A Taste of Whale. Wir haben aber auch Filme wie Striking Land, auch wiederum aus dem Fokus Portugal, wo es einfach darum geht, wie schafft es ein Farmer in Einklang mit der Natur zu leben, wenn das ist, auf was du hinaus willst, also dass wir mehr unsere Natur erkennen. Ja? Es sind nicht ganz so viele Filme, die sich darauf beziehen. Wir haben noch einen amerikanischen, The Integrity of Joseph Chambers, wo auch ein Mann denkt, er muss sich alleine für die Familie aufopfern und wenn was Schlimmes passiert, in der Lage sein, seine Familie weiter zu ernähren und will das Jagen erlernen. Also auch er und die Natur.
Also, wer sucht, der findet. Ja. Nochmal ein bisschen Musik, weil es so selten Gelegenheit gibt, eben in einem portugiesischen Schwerpunkt eben portugiesische Musik zu spielen, nämlich Saudade. Das ist ja ein spezifisch portugiesisches Gefühl, schwer zu übersetzen. Am ehesten trifft wohl Weltschmerz. Einer der bedeutendsten Literaten des Landes, Fernando Pessoa, sagte, nur Portugiesen können dieses Gefühl kennen. Hören Sie mal rein, Saudade. Nachdem wir eine Idee vom portugiesischen Weltschmerzgefühl bekommen haben, wird es jetzt ganz prosaisch. Wir kommen zum Organisatorischen und zu den Extra und Extras. Andrea, bitte erzähle uns alles, was wir darüber wissen müssen.
Also unsere Extras, das haben wir früher mal so genannt oder wir haben es jetzt auch beibehalten, sind Sachen, die wir im Programm haben, die jetzt nichts mit dem Länderschwerpunkt zu tun haben. Oder vielleicht doch, sage ich gleich noch was, und kein Film in dem Sinne sind. Wir haben klassisch, das haben wir seit wir die Krypta der Marktkirche auch als dritte Spielstätte haben, das ist ganz super, weil genau gegenüber vom Caligari, logistisch ein Traum, fangen wir dort immer samstags an mit was, was jetzt nicht reines Filmprogramm ist, sondern es gibt jetzt seit einigen Jahren schon das Filmquiz und das macht der Rex Kramer aus Berlin und ich bin mal gespannt, er kennt unser ganzes Programm auch und wird vielleicht zu dem ein oder anderen Film, Land oder sonst was gewisse Fragen haben. Man kann auch Preise gewinnen. Es kostet nichts, freier Eintritt. Sie können einfach um 17.30 Uhr, 18 Uhr spätestens am Samstag in die Krypta gehen und das Gewinnerteam oder der Gewinner kriegt eine 10er-Karte vom Festival und zweiter Platz kriegt, glaube ich, was Sprickelndes zum Verzehr. Und danach haben wir aber eine ganz tolle Rarität. Bernd Bremer kommt aus München mit seiner Super 8 Sammlung. Diesmal sind es nicht die Scobitones, das hatten wir jetzt schon öfters im Programm. Er bringt, das heißt Viewers Digest, er bringt die Klassiker der Weltfilmgeschichte mit. Also Ben Hur in 10 Minuten, ich glaube, was hatten wir noch? Psycho in 20 Minuten. Und es ist wie eine Jukebox. Man darf sich wünschen, welche Filme, Weiße Hai ist, glaube ich, alles dabei. Und das gab es früher. Das gab es tatsächlich in den 70er Jahren. Konnte man auf Super 8 die Kurzfilmversion eines der klassischen Kinofilme erwerben für zu Hause auf die Couch. Und das ist eine Rarität, da freue ich mich besonders drauf. Ja,
das gehört auch zu dem Unterhaltungsthema.
Ja, natürlich. Das wird unbedingt total lustig. Ja.
Sehr lustig. Ja. Noch was Organisatorisches, was wichtig ist?
Von den Extras her, wir haben auch noch ein Stummfilmkonzert. Es geht um einen schwedischen Stummfilm, Hekan, der 100 Jahre feiert. Und die Band Vortex wird es im Monau live begleiten. Das haben wir auch nicht so oft. Freuen wir uns auch drauf, auch eine Rarität. Ja, organisatorisch.
Ja, wir müssen noch sagen, man kann die Filme auch online abrufen on demand, aber diesmal nicht für Umme.
Nein, für Umme gab es das noch nie. Das durften früher vielleicht Akkreditierte, aber
ach so, die dürfen das auch nicht mehr.
Nein, dadurch, dass das alles teurer wird, gibt es, und zwar nicht parallel. Wir wollen ja Kino zuerst und wir würden uns freuen, wenn zahlreiche Menschen unsere Spielstätten besuchen würden. Bitte gerne mit Maske, das fänden wir super, bis zum Sitzplatz zumindest, dass wir uns nicht alle anstecken und ausfallen und irgendwie was Schlimmes noch passieren sollte. Und für diejenigen, die sich aber vielleicht nicht so trauen oder es in der Termin nicht passt, haben wir den Großteil des Programms nach dem Festival für 4 Tage on demand abrufbar. Alles über unsere Homepage www.extra.com.
Und jetzt kommt der krönende Abschluss der Sendung, Andrea Winks Highlights.
Davor habe ich jedes Jahr Angst, weil ich kann eigentlich nicht sagen, was meine Highlights sind. Aber ich will es mal thematisch zusammenfassen, weil natürlich alle Filme toll sind bei uns im Programm und sicher für jeden, was dabei ist. Ich stehe schon sehr auf Filme, wo starke Frauenrollen zu sehen sind. Da haben wir zum Beispiel aus Mexiko Dos Estaciones, wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Da geht es um Maria, eine Tequila-Fabrikantin, die ums Überleben kämpft und sich gegen ausländische Investoren wehren muss. Übrigens auch fast eine Komödie, weil Maria ist schon ein Kerl, von dem alle eigentlich Angst haben im Dorf, aber dann muss sie doch mit allen zusammenarbeiten, um das abzuwehren. Sehr schöner Film. Dann haben wir noch Bonnie, den Dokumentarfilm, der im Monau läuft, über eine Casting-Agentin, die wohl eine Legende ist in Amerika und die den jungen Richard Gere entdeckt hat. Und also Wir sehen übrigens ganz viele Hollywood-Stars, die erzählen, wie toll es ist, mit ihr zusammenzuarbeiten. Ich glaube, die letzten Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre, Hollywood-Kino wären ohne sie gar nicht möglich gewesen. Sie hat aber auch für Quentin Tarantino gecastet. Das haben wir noch. Vielleicht darf ich noch einen deutschen Film erwähnen, wenn wir so viel Zeit noch haben.
Ja, gern.
Mein absoluter Liebling ist dieses Jahr The Ordinaries von Sophie Linnenbaum. Sophie ist, hat schon mehrmals bei uns am Kurzfilmwettbewerb teilgenommen und hat, glaube ich, alle drei Plätze vom Publikumspreis gewonnen mit drei verschiedenen Filmen und zeigt jetzt ihr Debüt-Langfilm The Ordinaries. Und da geht es um schwarz-weiße Figuren, Farbfiguren und Figuren der Cutouts. Es ist eine wunderbare Sozialkritik anhand von Film. Das heißt, Hauptdarsteller sind bunt und farbig, Nebendarsteller eher blass und die Leute, die rausgeschnitten werden oder die Extras, leben in der Unterwelt und haben kaum zu essen. Es ist eine grandiose Idee, es sozusagen in Film umzudrehen. Es gibt auch einige Musical-Elemente. Also das ist mein absolutes Highlight, wie ich das gesehen habe. Läuft am letzten Samstag, am 19. um 20 Uhr, nee, um 19.30 Uhr im Caligari. Auf großer, großer Leinwand hat der Film verdient.
Und noch eine Frage zu den Frauen, weil letztes Jahr habt ihr ja sehr viele Filme gezeigt von Frauen, Regisseurinnen, Drehbuchautoren, Kamerafrauen und so weiter. Ist das dieses Jahr auch der Fall? Sagst du uns das ganz kurz?
Ganz kurz. In dem Beispiel, wo ich gesagt habe mit der Sophie, wir haben 6 deutsche Langfilme im Wettbewerb, davon sind 5 von Regisseurinnen. Das sagt doch schon viel.
Das sagt schon viel. Ja, und das war's für heute. Die Sendung können Sie gern nachhören auf der Homepage der Blauen Stunde unter wiesbadener-kulturgespräche.de. Bleibt mir noch unserem Gast viel Erfolg und ein rundherum schönes und gut besuchtes Festival zu wünschen. Am 11.11. geht's los. Wo andere ans Gänseessen denken, gehen wir ins Kino. Danke fürs Kommen, Andrea Wink.
Vielen Dank, Jutta, für die Einladung.
Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak mit einem Titel der Fado-Sängerin Marisa. Fado ist eine Art portugiesischer Blues. Marisa singt Mai auf Deutsch Mutter.